Yeah. Gebrüder Grimmig, der Grimmcast, neue Episode.
Schlimmcast.
Es geht heute um Death Proof, zu Deutsch.
Todsicher.
Todessicher.
Ja, der Film heißt auf Deutsch Death Proof, todsicher.
Ja.
Ist aber eigentlich keine richtige Übersetzung.
Ja.
Ist irgendwie, also mein Englisch ist ja jetzt nicht so gut als Hauptschüler, aber ich meine doch, dass die Übersetzung nicht so ganz korrekt ist, ne?
Ja, aber die Deutschen haben es ja immer so mit diesen Titeln.
Die Deutschen haben es mit vielem.
Vor allem mit Filmtiteln.
Ja, vor allem mit Filmtiteln.
Und mit dem Regisseur.
Und mit dem gesunden Menschenverstand.
Der.
Hast du gesagt, aus welchem Jahr der Film ist?
Ach so, nee.
2007.
2007.
Hast du gesagt, ab wie vielen Jahren der Film ist?
Ab 12, FSK 12?
16.
16.
Ja. Du hättest ihn ab 12 gemacht, willst du damit sagen?
Safe ab 12.
Ja, gut, ein paar Szenen sind drin.
Ja.
Ja, okay. Ich finde 16 eigentlich in Ordnung. Okay. Ich finde 16 in Ordnung. Aber du hättest ihn ab 12 gemacht. Weil du bist ja auch ein Psychokiller, deswegen bist du da mehr down damit,
so,
was da so abgeht.
Ja, meine Hemmschwelle ist ein bisschen niedriger.
Genau, das wollte ich sagen, aber ich konnte nicht.
Quentin Tarantino.
Deine Quentin Tarantino Legacy.
Überragender Schauspieler.
Überragender Schauspieler. Oberhalb der Schauspieler.
Oberhalb der Schauspieler. Oberhalb der Regisseur. Nee, Quatsch.
Wer den Gag nicht checkt, Episode 1 anhören.
Ja. Überragender Regisseur, umstrittener Regisseur, möchte ich meinen. Können wir später noch dazu eingehen. Weiter darauf eingehen.
Also filmisch umstritten jetzt nicht, ne? Also filmisch würde, glaube ich, jeder zu sagen, würde niemand widersprechen, dass wir es mit einem großen Regisseur zu tun haben,
so,
der sich mit Filmen beschäftigt, ne?
Genau.
Ja, ja.
Vielleicht die Persönlichkeit an sich eher umstritten.
So.
Legacy, ja, für mich, ich glaube, der überragendste Film von Tarantino ist Pulp Fiction. Das würde ich so auf die Eins setzen.
Würden, glaube ich, die meisten.
Ja. Auch Kill Bill, überragend.
Hm.
Hateful Eight, Inglourious Basterds. War okay.
Okay, also du kennst auf jeden Fall ein paar Filme.
Ja.
Von ihm.
Wie sieht's bei dir aus?
Ja, Tarantino ist einer meiner Lieblingsregisseure. Also ich feiere ihn extrem.
Ja.
Ich liebe seine Filme. Ich mag seine Art des Filmemachens.
Mhm.
Ich mag seinen Blick auf Kino, auf Filme. Ich feier den hart.
Ja.
Also, ja. Feier Tarantino. Dann vielleicht noch, in der Hauptrolle haben wir ja, also wir haben einige bekannte Gesichter. Wir haben Rosaria Dawson dabei, eins der Mädels, das da mitspielt. Auch die anderen Mädels, die sind alle irgendwie, man kennt die so. Wir haben auf jeden Fall auch Rose McGowan in einer Nebenrolle mit dabei. Das erste Opfer von Stuntman Mike.
Mhm.
Die Blondierte, die man aus Charmed, zauberhafte Hexen zum Beispiel kennt.
Mhm.
Ja, sind ein paar bekannte Gesichter dabei. Tarantino selbst spielt auch in einer Nebenrolle mit. Und in der Hauptrolle natürlich Kurt Russell.
Der Russell's Kurt.
Klingt wie ein ostdeutscher Pornodarsteller an
ja.
der Stelle. Kurt Russell als Stuntman Mike in der Hauptrolle. Deine Kurt Russell Legacy.
Habe ich gar keine.
Du magst den nicht, hast du gesagt, ne?
Ja, also ich kenne seine schauspielerischen Fähigkeiten an.
Ja.
Macht sein Ding auf jeden Fall.
Aber macht sein Ding.
Ich werde mit dem Dude nicht warm.
Magst du nicht?
Also nicht, dass ich generell mit Dudes warm werde, auch nicht mit warmen Dudes, aber.
Wir sind ja auch schließlich die Gebrüder Grimmig und nicht die Gebrüder Gay.
So? Nee, ich kann mit ihm wenig anfangen.
Ich feiere Kurt Russell, also ich mag den sehr. Ist er gehört ja nicht zu der A-Liga der Schauspieler. Er hat es nie in diese absolute A-Liga geschafft, so. Aber für mich trotzdem einer der krassesten, so was so gerade in den 80ern seine Filme mit John Carpenter, die er gemacht hat, so feiere ich extrem. Also ich mag Kurt Russell sehr. Und einer, der es auch verdient hätte, meiner Meinung nach, in dieser oberen Liga mitzuspielen. Ich mag den sehr. Da schon mal Dissens an der Stelle.
Okay.
Okay. Worum geht's in dem Film?
Worum geht's in dem Film?
Ja, ja. Worum geht's in dem Film?
Also es handelt sich um einen, möchte sagen, ein bisschen abgedrehten Stuntman.
Mhm. Stuntman Mike.
Stuntman Mike. Ein Bruder, Stuntman Bob. Side Fact.
Ach so.
Ist eine Teenie-Girls-Gruppe.
Ja.
Im ersten Teil des Filmes.
Mhm.
Und im zweiten Teil des Films dann eine andere Girl-Gruppe.
Ja, ja. Was passiert mit der Girl-Gruppe? Was machen die? Auf Handlungsebene passiert tatsächlich, also dein Straucheln lässt sich dadurch erklären, dass auf Handlungsebene ja eigentlich kaum was passiert, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Also der Film basiert ja daraus, die Girls treffen sich, sie gehen in diese Kneipe,
ja.
sind da, treffen auf Stuntman Mike und er killt sie. Das ist ja die Handlung.
So ist die Handlung im...
That's it.
Ja.
Und es ist halt so aufgebaut, es fängt im Endeffekt an, sie kifft erstmal ein, so, ne, wird Jungle Julia,
ja.
Sie wird so eingeführt, wird vorgestellt. Das ist auch schon so ein bisschen das Ding, also klassische Story-Zusammenfassung bei dem Film wird nicht funktionieren, so lass uns den Ansatz anders wählen. Meine Frage an dich, was für ein Genre ist das? Was würdest du sagen, ist dieser Film für ein Genre?
Weiß ich auch nicht, ich würde den auch eher fast unter diesen, ja, unter... Horror nicht, Psycho-Genre.
Ich finde der Horror, der Ansatz schon mal gar nicht so schlecht, denn also der Film, der ist ja, wie du schon gesagt hast, in zwei Teile gesplittet. Es
genau.
gibt zwei Filme im Endeffekt. Und die erste Hälfte ist ja tatsächlich aufgebaut wie ein klassischer Slasher-Film.
Ja.
Also im Endeffekt ist es ein Slasher. Und der ist auch so aufgebaut wie ein Slasher. Wir haben hier diese Teenie-Gruppe, wir haben den Killer.
Mhm.
Das sagt ja sogar der eine Polizist, der auch in vielen Tarantino-Filmen dabei ist, ja mit seinem Sohn Nummer 1, mhm. Der auch in From Dusk Till Dawn, Kill Bill und so ist der mit dabei. Die reden ja dann sogar darüber. Und er sagt dann, ja, er ist halt ein Killer, aber nur, dass er halt nicht mit einer Axt tötet, ja. sondern mit seinem Auto.
Ja.
Ne? Also es ist aufgebaut wie ein klassischer Slasher.
Ja.
Und das ist auch so interessant. Jungle Julia ist die am Anfang kifft. Und die wird ja auch aufgebaut als Final Girl eigentlich.
Mhm.
So, also wenn man den Film das erste Mal guckt, unbedarft und nicht weiß, dann würde man erstmal denken, okay, ja, das ist so das Final Girl, wenn man so diese Slasher-Erfahrung hat.
Ja.
Ist dann aber nicht so. Der Film bricht dann radikal mit der Erwartungshaltung
genau.
des Zuschauers. Die sind dann in dieser Bar und quatschen endlos lange Dialoge aus Girly Talk, mit welchen Typen und kiffen und hier saufen und endlos langer Girly Talk an der Stelle. Hast du das Gefühl, den Girly Talk?
Gar nicht.
Gar nicht?
Ist auch schon in der ersten Stelle, aber auch dann in der zweiten Stelle hat mich das extrem dann gelangweilt.
Hm.
Also das Andeuten und keine Ahnung, hätte gelangt. Es ist einfach viel, viel zu lang, die Dialoge.
Ja, ja, ja. Die sind dann dort, treffen auf Stuntman Mike. Er bietet sich dann praktisch Rose McGowan, also die Blondierte, sie sitzt da alleine an der Bar.
Ja.
Sie will dann nach Hause. Der Barkeeper ist Tarantino. Er stellt ihr dann Stuntman Mike vor. Die reden ein bisschen bla, die kennen sich, also ne, so mäßig. Dann er bietet an, dass er sie nach Hause fährt. Wir wissen aber schon in dem Zeitpunkt, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Wir wissen es nicht genau, aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Dann er fährt sie nach Hause und die Szene hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wie sie dann in dem Auto, also sie sitzt dann in seinem Stunt-Auto.
Genau, das umgebaut ist, muss man dazu sagen.
Was war das, ein Chevy, ne?
Der erste, ja,
war ein Chevy.
War ein Chevy.
Seins mit dem Totenkopf drauf.
Genau.
Ein schwarzer Chevy. So auf 70er-mäßig.
Genau,
70er Jahre. Der ganze Style des Films ist ja so ein bisschen 70er Jahre.
Ja, der ganze Look auch.
Der ganze Look. Und sie geht dann rein, es ist halt ein Stuntauto und es ist so eine Kabine, es ist kein richtiger Sitz, kein Beifahrersitz, ne?
Richtig.
So eine Kabine, wo eigentlich dann der Kameramann drin ist, wenn er filmen will sozusagen.
Genau.
Also so, es ist ein echtes Stuntauto auch, wie die auch tatsächlich verwendet wurden.
Ja.
Und er sozusagen die anderen Mädels, diese andere Girlie-Gruppe mit Jungle Julia und Co.
Ja.
Sie fahren auf jeden Fall in dem Auto und die andere Girlie-Gruppe biegt links ab. Und er fragt halt Rose McGowan, die bei ihm mitfährt, so, wo lang musst du, links oder rechts? Sie sagt nach rechts. Und er sagt, oh, schade. Warum? Ja, weil es gab eine 50-50-Chance. Wir werden auf jeden Fall links fahren.
Ja.
Wenn du auch nach links gemusst hättest, dann hätte es noch ein bisschen länger gedauert, bis du Angst bekommst. Jetzt wirst du deutlich schneller Angst bekommen.
Ja.
Das ist eine sehr geile, sehr geile Szene gewesen, finde ich.
War stark.
Weil er ja den anderen Mädels hinterher.
Genau.
So, er fährt dann nach links, sie bekommt Panik und im Endeffekt, um es kurz zu machen, er tötet sie, er drückt dann, also er fährt ganz schnell, er drückt auf die Bremse und sie, plack, haut mit der Nase sozusagen, schlägt
so aufs Armaturenbrett.
Aufs Armaturenbrett oder halt in dieser Box, in der sie sich befindet, an die Wand sozusagen.
Ja.
Und ihre Nase ist gebrochen, kann man, es läuft Blut raus.
Nicht nur die Nase, wird noch mehr gebrochen gewesen sein.
Vermutlich.
Ja.
Und sie stirbt auf jeden Fall. Und er fährt halt weiter und greift auch die anderen Mädels an in einem Auto. Beziehungsweise er überholt sie.
Richtig.
Macht einen coolen 180 Grad
U-Turn,
rast auf sie zu und crasht mit denen zusammen. Aber sein Auto ist ja sicher, weil es ja ein Stunt-Auto.
Genau.
Ne? Also er weiß, er wird's überleben.
Richtig.
Das ist auch eine sehr geile Szene, finde ich, diesen Crash. Der hat mir sehr gut gefallen.
Fand ich auch stark.
Weil sie crashen zusammen und man sieht die Szene viermal.
Genau.
Und man sieht von jeder Einzelnen den Kill.
Genau.
Und das hat mich sehr beeindruckt, diese Szene, muss ich sagen.
Habe ich am Anfang erst nicht so verstanden, aber dann kam das auch wirklich stark rüber.
Ja.
Dass quasi die Szene aus vier Perspektiven und nochmal die vier einzelnen Kills quasi
das
so.
Besonders krass, bei der einen ist dann halt das Bein fletscht so raus. Ja. Bei der anderen ist irgendwie das Rad, der Reifen bohrt sich in den Kopf rein. So. Also schon, das ist eine geile, sehr geile Szene, muss man schon sagen.
Er überlebt, sie überleben nicht. Er ist im Krankenhaus.
Ja, der Bulle, den ich schon erwähnt habe, genau, spinnt dann seine Verschwörungstheorie, dass er ein Killer ist. Und er hat es komplett durchschaut, so wie es ist, aber er weiß auch genau, er kann es nicht beweisen. Genau. Und dann sagt er, ey, ich gehe lieber zum Autorennen oder so, irgendwas.
Weil der Stuntman hat es schlau gemacht, ne? Er war in der Bar, er hat keinen Alkohol getrunken, während sich die Mädels volllaufen haben lassen.
Er kennt den Barkeeper,
der kann das bezeugen, dass die Dame auf seine Hilfe angewiesen war oder beziehungsweise eingewilligt hat, sich nach Hause bringen zu lassen. Und im Endeffekt lief das dann alles auf einen blöden Unfall hinaus.
Ja.
Und somit kam er aus der Nummer raus.
Es gibt dann einen Zeitsprung von 14 Monaten oder so irgendwas. Und der Film resettet quasi. Also er fängt nochmal von vorne an. Und das ist dann diese zweite Hälfte des Films, die ist dann strukturell auch nicht mehr so aufgebaut wie so ein klassischer Slasher-Film. Da ist schon irgendwas anders. Also es fängt noch so an.
Ja.
Das ist auch es ist dann in Schwarz-Weiß gehalten, ganz kurz. Die Introduction der neuen Girly Group.
Ja.
Und dann aber passiert was. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist dann eine Szene, wo sie die Autotür zumacht und dann mit diesem Klack zusammen kommt dann auf einmal Farbe und es ist auf einmal mega knallig.
Ja.
So in Gelb und Pink und so krasse Farben halt.
Aber
ne?
Vorher war es nicht wirklich schwarz-weiß, es war blass nur, ne? Es war sehr blass und dann kam.
Es war schon schwarz-weiß.
Echt? War es schwarz-weiß?
Ich glaube schon, oder?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hab mir da.
Schwarz-weiß.
Okay, es hat auf jeden Fall sehr krass gewirkt.
Ja, also dieses.
Aber das war ein genereller Plot-Twist. Das ist auch das, was du vorhin angesprochen hast. So, man hat ja eigentlich gedacht, mit dem ersten Teil der Girly-Gruppe ist das Final Girl und der Film baut halt darauf auf.
Und in der Hälfte des Films wird das vermeintliche Final Girl einfach gekillt.
Genau.
What the fuck, was passiert jetzt? Und okay, es kommt eine neue Gruppe.
Ja.
Und dann denkt man natürlich, okay, jetzt passiert halt nochmal das Gleiche. Genau. Das ist aber nicht so. Und das, man denkt, es ist nochmal das Gleiche und das meine ich mit diesem Schwarz-Weiß.
Ja.
Und als der Film dann aber in diese Farben schon wechselt, dann irgendwie, okay, vielleicht irgendwas ist anders.
Genau.
Das ist schon so dieses Foreshadowing, so irgendwas ist anders. Und das sehen wir dann im weiteren Verlauf. Es ist tatsächlich etwas anders.
Ja.
Dieses Mal haben wir es nicht mit unbedarften Mädels zu tun, sondern mit, zumindest zwei davon sind knallharte Stuntfrauen.
Ja.
Die eine, Zoe irgendwas, die ist auch tatsächlich eine Stuntfrau, also die hat sich selber gespielt, mehr oder weniger.
Ja.
Und Stuntman Mike, im Endeffekt, er macht, also die sind halt da, es ist wieder dieser Girly Talk, bla blub, da muss man eigentlich nicht viele Worte drüber verlieren. Und sie hat dann so diesen Film, so sie will unbedingt einen weißen Dodge Challenger fahren. Und den gibt's zufällig in dieser Stadt. Das ist ein krasses Auto, so 70er Jahre aus dem Film Fluchtpunkt San Francisco.
Mhm.
Das ist ein legendärer Film, legendäre Autoverfolgungsjagd und so weiter.
Okay.
Und die sind ja Stuntfrauen und die fahren da halt voll drauf ab auf den Scheiß. Und deswegen wollen die halt dieses Auto unbedingt fahren. Probefahren praktisch schon wieder zurückgeben. Sie wollen es nicht kaufen. Lassen dann auch ihre Freundin dort bei dem Hinterwäldler-Typen so ein bisschen auch voll der Bitch-Move eigentlich, Alter. Muss man schon sagen, weil jetzt mal ehrlich, die wissen nicht, was das für ein Typ ist, Alter. Was erzählen noch so? Die macht Pornos so, weißt du?
Lass sie alleine da so.
Schon ziemlich krasser Bitch-Move eigentlich. Auf jeden Fall fahren sie dann und sie wollen, und die Stuntfrau Zoe, sie will sich dann auf dieses Auto vorne auf die Motorhaube drauflegen und dabei fahren, sozusagen. Das ist so, als Stuntfrau mit diesem legendären Auto, das ist so ihr Traum, das will sie unbedingt mal gemacht haben in ihrem Leben. Macht es dann auch.
Ja.
Nach langem Hin und Her machen sie es und Stuntman Mike ist schon da, er beobachtet sie mit dem Fernglas, hat schon seine neuen Opfer erspäht.
Er macht auch immer Fotos. Das habe ich zum Beispiel im ersten Teil nicht verstanden, warum er Fotos hat und dann nach den Mädels guckt und so. Mhm. Aber man sieht, das ist seine Vorgehensweise. Er späht sie erst aus und dann macht er eben diese Fotos und legt sich auf die Lauer sozusagen.
Sozusagen. Auf jeden Fall, er kommt wieder, er greift an, rammt sie dann ein bisschen hin und her. Du Arschloch. Sie hat Angst, verständlicherweise. So, sie schafft's aber dann, also ja, sie fliegt dann vor. Er denkt, sie ist tot. Alle denken, sie ist tot. Die andere, die Schwarze, hat aber eine Knarre dabei natürlich und schießt dann auf Stuntman Mike.
Ja.
Und er haut ab. Und dann kommt aber Zoe wieder raus. Nichts passiert.
Ja.
Das wird vorher schon so ein bisschen in so einer Story darüber geredet. Sie ist Zoe die Katze, ihr passiert nie was und bla. Und sie überlebt halt auch das, ihr passiert gar nichts.
Ja.
Und dann halt so der Big Plot Twist dann, wir schnappen uns den Wichser.
Ja.
So, wir machen ihn fertig, wir bringen ihn um sozusagen.
Ja, genau.
Und dann wird der Jäger, der Killer wird zum Gejagten und die Girlies sind jetzt alle die Final Girls sozusagen und jagen diesen Killer und töten ihn.
So.
Und sie verfolgen ihn, sie rammen ihn, sie schlagen ihn, sie treten ihn.
Und dann ist der Film
zu Ende. Kriegt er den richtigen Van Damme-Kick in die Fresse, so als Final, Genick gebrochen.
Roundhouse-Kick.
Und er fällt um und the end, Film ist Ende. Einfach so plötzlich, so auch total so billig eigentlich. Ja, ist absichtlich, aber ist halt so billig gemacht. Ist ein wilder Film, wa?
Ja, ist ein wilder Film, aber ich bin da echt, ich bin am Zwiespalt mit dem Film.
Du bist im Zwiespalt mit dem Film.
Weil auch gerade diese Sachen, auch diese Plot-Twists und so und auch diese Sachen, die vermeintlich ein bisschen schlechter sind, sind im Nachgang dann schon auch, haben schon was, haben ein bisschen Charme im gesamten Film.
Also die zweite Hälfte, um nochmal auf dieses Genre-Ding zurückzukommen, ist dann ja kein Slasher-Film mehr, sondern in der zweiten Hälfte verwandelt sich der Film dann eher in diese Action-Filme, diese mit Autoverfolgungsjagden, gab es auch in den 70ern viele, diese, also mehr so ein Action-Autoverfolgungsding. Was mir auch gut gefallen hat zum Beispiel, es gab diese eine Szene mit Rose McGowan, der ersten, die gekillt wurde. Er erzählt dann, er ist Stuntman und bla, und er erzählt dann auch ein bisschen aus den Serien, wo er mitgespielt hat und die Schauspieler, die er gedoubelt hat und so und alle, sie gucken ihn an so, sie kennen keine einzige davon. Ja. Das soll doch mal so ein bisschen diesen Generationenkonflikt sozusagen, dieses alte und diese neuen Leute, diese jungen Leute so, die haben keine Ahnung, wovon der redet. Und er repräsentiert ja so ein bisschen so eine aussterbende Gattung.
Ja.
Er ist auch ein bisschen tatsächlich Tarantinos Blick auf die Welt des Kinos.
Okay.
Die auch dann dieses, sie sagt irgendwas mit CGI, sagt sie doch.
Ja.
GI des Todes.
Ja.
Und er sagt dann, ja, heute wird immer öfter mit CGI gemacht, aber damals, wir haben das noch echt gemacht, mit echten Autos. Und ich bin ja auch ein absoluter Fanatiker, was praktische Effekte angeht. Und wenn es einen Menschen auf diesem Planeten gibt, der ein noch größerer praktische Effekte Nazi ist als ich, dann ist es Quentin Tarantino.
Okay.
Also der ist noch schlimmer. So, und der Film ist ja auch komplett praktischen Effekten gemacht. Es gibt kein CGI. Und das erzählt dann eben Stuntman Mike so. Und das ist so ein bisschen dieses Nachtrauern dieser alten Ära ist auch ein bisschen in dem Film drin. Das hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Wie würdest du diesen Film bewerten?
Ja, also ich würde den Film 3 Chevys von 5 geben.
3?
Ja. Also wie gesagt, ich bin echt im Zwiespalt. Das fängt schon damit an, dass der Film eigentlich alt ist und doch nicht.
Ist er alt?
Weil der Look ist alt, aber...
Also er ist ja von 2007.
Genau.
Es gibt Handys.
Es gibt
alte Handys, aber Handys.
Ja.
2007 gab es aber schon Smartphones.
Aber durch,
es kommen keine Smartphones.
Also die Mustangs und Chevys, die man da sieht.
Ja, ja.
Auch der Kleidungsstil, die Musik.
Die Bar, die Jukebox, genau. Die Songs. Die Songs sind großartig, immer bei Tarantino. Aber hier also wieder so geile Songs in dem... Alle 70er. Die Poster, Filmposter in der Kneipe, in der Bar. Alle 70er.
Ja.
Oder 60er,
aber trotzdem
70er.
Hat man eben Dialoge, wie du schon sagst, über CGI. Man sieht ein Nokia-Handy, also die hatten schon Handys.
Genau. Aber das verdeutlicht ja nochmal genau das. Es spielt in unserer Zeit, aber es ist ein mit einem weinenden Auge ein sich erinnern an diese alte Zeit. Ne?
Genau. Also wie gesagt, ich finde diese unerwartbaren Plot-Twists finde ich geil. Ich feiere die.
Ja.
Was ich nicht feiere, sind diese ewig langen Dialoge zwischen den Girls.
Ja.
Das,
du willst, dass wie bei Freitag der 13. die Bitches einfach nur sich ausziehen und schnell gekillt werden?
Ja.
Das ist so eher dein Anspruch? Und diese, wenn Frauen dann reden und dann so, das ist für dich nicht so?
Ja, ich kann dem halt nicht lang folgen.
Verstehe, das ist dir zu hoch als primitiver Höhlenbewohner.
Richtig.
Nachvollziehbar.
Hat seine Stärken, auch der Look, mega.
Der Look ist geil, ja.
Musik, geil.
Ja.
Look, geil.
Ja. Ja.
Story, wie gesagt, durch die Plot-Twist auch gut.
Story, ja.
So,
Story
der
quasi kommt, nicht
der Verlauf,
voran, aber ich,
der Filmverlauf.
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
So,
ja,
deswegen von mir eine solide 3.
Ich gebe dem Film auch 3. Ich halte den tatsächlich für einen relativ schwachen Film, muss ich sagen, also nach Quentin Tarantino-Maßstäben.
So, das wollte ich jetzt fragen. Allgemein oder?
Ja, eine 3 ist halt ein durchschnittlicher Film. So,
ja.
Ne? Ist nicht allzu gut und nicht allzu schlecht.
Aber schlechter Film für einen Tarantino-Film?
Ja,
oder?
Für einen Tarantino-Film ist er schwach.
Ja.
Das Ding ist das, ich verstehe, was der Film macht. Ich verstehe, was es ist. Ich verstehe, warum alles so ist, wie es ist in diesem Film.
Ja.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding, wenn man diesen Background nicht hat und diese Filmgeschichte, Wissen und so nicht hat. Und bei mir ist das nicht so ausgeprägt wie bei einem Quentin Tarantino.
Mhm.
Wenn man das, und vielleicht bei anderen ist es noch weniger. Und wenn man das nicht hat, dann kann man diesen Film nicht richtig appreciaten, meiner Meinung nach. Dann geht was verloren.
Ja.
So. Weil, das ist nämlich das Problem, der Film an sich, der ist schwach.
Mhm.
Der Film ist langweilig.
Mhm.
Es ist wirklich, es ist ein langweiliger Film.
Er hat mich auch in Teilen gelangweilt.
Du bist ja fast eingeschlafen, ja. Seit Leon wieder das erste Mal. Ja. Und das will schon was heißen. Ne? Also das Einzige, was dich zum Einschlafen bringt, ist Girl Talk und Van Damme.
So.
Es ist ein langweiliger Film. Und das ist aber, schau, das ist jetzt auch der Zwiespalt, in dem ich bin, weil ich das trotzdem appreciaten kann, was der macht. Weil jetzt kommen wir nochmal auf die Frage zurück, was ist das eigentlich für ein Genre? Es ist ein Exploitation-Film. Mhm. Was ist ein Exploitation-Film? Exploitation bedeutet, also wörtlich Ausbeutung, aber Ausbeutung im Sinne von, man nimmt ein bestimmtes Thema oder irgendwie was Reißerisches,
yeah,
und beutet es als Film maximal aus, um so, heute würde man Clickbait sagen, aber so, um maximal Erfolg zu haben, irgendwie, okay, was total Reißerisches.
Okay.
So wie eben das Ermorden von jungen Mädels oder so, halt, yeah, so in einem Slasher, so dieses Kill-Ding oder halt eine Autoverfolgungsjagd zum Beispiel.
Yeah.
So. Und dann macht man zum Beispiel einen, in den 70ern gab es diese Exploitation-Filme, die waren da ganz groß. Und da macht man einen Trailer zum Beispiel. In dem Trailer siehst du diese Autoverfolgungsjagd.
Ich verstehe, also man, das Ding ist zum Beispiel diese Autoverfolgungsjagd und man baut den ganzen Film nur da rum.
Du hast Exploitation-Filme, du hast kein Budget, es sind, mhm, Billigfilme, es sind Schundfilme. Mhm. Und du machst dann eine coole Szene, eine, genau, Autoverfolgungsjagd, machst in dem Trailer und dann sehen die Leute den Trailer und denken, boah, so ein krasser Film. Ja. Und dann gucken sie den Film, haben das Beste schon im Trailer gesehen, aber das ist eigentlich die einzige Szene, die so ist. Und der Rest, das sind einfach nur irgendwelche dummen, belanglosen Dialoge, ja, die drumherum gebaut werden,
genau,
weil man eine bestimmte Mindestzeit erreichen muss, damit der Film im Kino laufen, ja, kann. Und so wurden in den 70ern diese Exploitation-Filme gedreht.
Aber gefühlt werden heute auch noch solche Filme gedreht.
Aber Tarantino ist eben ein Liebhaber dieser Exploitation-Filme. Okay. Und er macht diesen Exploitation-Film als Hommage an diese alten Filme.
Yeah.
Und er macht bewusst das so. Dieses, er dreht diesen auch dieser, das Körnige, der Look und so.
Yeah.
Es ist alles auf 70er Jahre und auch dieses, diese belanglosen Dialoge sind Absicht, weil es in diesen Filmen damals so war.
Okay.
Und das meine ich mit, ich kann diesen Metakommentar zur Filmgeschichte kann ich zu 100% appreciaten. Ich liebe das auch. Ich liebe diese Art des Filmemachens, yeah, diese Art daran zu gehen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Film langweilig, ja, ist. Er muss ja trotzdem unterhalten und das, ja, tut er nicht.
Ja.
Stellenweise
zumindest. Ja, stellenweise. Ja, sehe ich auch so.
In weiten Stellen ist der langweilig,
ja,
finde ich.
Er zieht sich dann.
Und ja, das ist so dieses Ding. Exploitation-Filme. Es war auch so, dass es damals, ich glaube in den 30ern hat es angefangen, da gab es den sogenannten Hays Code. Hays war ein amerikanischer Politiker, ein republikanischer Politiker. Der hat damals sozusagen, der hat einen Code entwickelt, also mit bestimmten, sage ich mal, Einschränkungen, die nicht im Kino gezeigt werden dürfen, was unmoralisch ist, Obszönitäten, Blasphemie, mhm, unmoralische Handlungen generell, bestimmte Gewalt nur um der Gewalt willen und so weiter. Mhm. Und das Kino wurde da sehr stark reguliert sozusagen.
Mhm.
Und das ging halt bis in die 70er, ich glaube Ende der 60er wurde der dann abgeschafft. Auf jeden Fall, 67 müsste der abgeschafft worden sein. Mhm. Egal. Auf jeden Fall, dieser Hays Code hat dann gemacht, dass halt in großen Mainstream-Filmen bestimmt diese ganzen Sachen nicht gezeigt werden, ja, konnten. Und dadurch ist dann dieses Exploitation, diese Art des Kinos, diese Independent-Filme, billig produziert, low-budget, unbekannte Schauspieler, yeah, wo man diese ganzen Sachen dann massivst reingemacht hat und die Leute sozusagen zu sich gezogen hat, yeah, mit diesen Schauwerten.
Yeah.
Ja. Und so ist ja auch der Slasher entstanden, okay, damals. Also Exploitation-Filme sind die Bruce Lee-Filme, kann man dazu, mhm, zählen. Auch dann später die Slasher-Filme, mhm, kann man in gewisser Weise dazu zählen. Diese ganze Low-Budget-B-Movie-Kultur, mhm, die ist so entstanden eigentlich.
Ja.
Und es ist auch filmgeschichtlich halt so interessant, dass dann zum Beispiel, weiß nicht, ob dir Film Noir was sagt, das ist so dieses, auch in den 70ern, diese düsteren Filme, so diese so Detektive, Privatdetektive, die, mhm, dann Fälle lösen und dann so ein bisschen rougher sind, okay, und die so einen, alles so einen sehr ästhetischen Look hat und so. Und dieser Film Noir zum Beispiel, der hat sich nur dadurch entwickelt, weil die großen Filmstudios gesehen haben, okay, die Leute rennen alle in diese Exploitation-Kinos, in diese Billigfilme, weil sie diese Gewalt sehen wollen. Wir können das nicht machen.
Ja.
Das heißt, wir müssen irgendwie das schaffen, die trotzdem zu uns zu ziehen. Und so ist dann der Film Noir entstanden. Da hat man dann gesagt, okay, wir nehmen diese ganzen Themen, aber wir deuten vieles nur an. Wir machen das ästhetischer. Wir machen, mhm, das ein bisschen. Wir umgehen geschickt diese Regeln. Und so ist eben aus dieser Begrenzung der Film Noir, was ein richtig geiles Filmgenre auch ist, ja,
ja,
ist der Film Noir sozusagen entstanden. Und das ist interessant generell in der Kunst, dass eben große Kunst oft aus Begrenzungen entsteht. Mhm. Und das ist auch hier zum Beispiel, ja, der Fall. Das hat man ja auch im Gaming-Bereich, dass eben früher früher, als keine Polygone möglich waren und so, wo man noch auf Pixelbasis unterwegs war, dass eben dieses Pixel-Art entstanden ist, dass man so perfekte Pixel-Games gemacht hat. Einfach aus der Begrenzung heraus musste man sozusagen sich mehr Mühe geben. Das ist auch in der Kunstgeschichte schon so gewesen. Es ist immer so.
Regulierung, Zensur führt immer dazu.
Nicht nur Zensur, auch Begrenzungen einfach, wenn es so technische...
Meine ich schon.
Jede Art von Begrenzung. Ja. Aber Zensur auch. Auf jeden Fall. In dem Fall ist es ja die Zensur eher. Ja. Vielleicht noch so, Fun Fact, es wurde ja dann abgeschafft, wie gesagt, ich glaube 67. Und es wurde dann ersetzt durch das MPAA-Rating. MPAA, das ist ein Verband der großen Mainstream-Studios. Die haben dann diesen Hays-Code abgelöst, ab den, ja, so ab 70ern, so mäßig. Paramount, Sony, Disney, Universal, die sind da. Das ist so eine Lobbygruppe. Und seitdem ist es so, dass jeder Film dieser MPAA vorgelegt werden muss. Und die entscheiden dann, welches Rating der bekommt, R-Rating und so weiter.
Okay.
Und da sind wir dann bei den Freitag der 13. Talk, den wir schon häufiger hatten. Die haben dann zum Beispiel bei den Jason-Filmen gesagt, nee, also so, dieser Film kriegt kein, also R-Rating ist das Höchste für ein Kino, für eine Kinofreigabe. Wenn der Film kein R-Rating bekommt, kann er nicht im Kino laufen. Und die haben bei den Jason-Filmen da vielen dann gesagt, der kriegt kein Rating. Und dann musste der gekürzt werden, nochmal vorgelegt, okay, so kriegt er ein R-Rating.
Okay.
Und dann ist der als R-Rating ins Kino gekommen und deswegen gibt's von vielen nur die R-Rated-Fassung so.
Verstehe.
Das ist das, dieses mit dem Rating und so.
Ja. Aber wird ja heute auch noch so gemacht, nur mit anderen Codes vermeintlich.
Die MPAA, das gibt's bis heute. Ja. Das läuft bis heute so.
Ja.
Das ist das, die, wie bei uns die FSK und diese ganzen, die BPJM, diese, bei uns sind das halt Prüfstellen.
Genau.
Ne? Und dort ist es halt dieser Lobbyverband von den großen Studios.
Ja.
Aber ist dasselbe.
Ja.
So, das nur so zu dem Hintergrund. Also was es damit auf sich hat mit diesen Exploitation-Filmen und warum, was daran so geil ist eigentlich.
Ja.
Und warum ich den Film so mag, aber warum er trotzdem langweilig ist.
Ja, interessant.
Dafür gibt's halt dann nur die 3 Sterne. Ja, ansonsten, hast du noch was zu sagen?
Quentin Tarantino. Also als erstes, er ist auch bekannt für seine Easter Eggs, die er immer in seine Filme einbaut.
Wie zum Beispiel die beiden Polizisten, die ja da auch in anderen Filmen auftauchen, hatte ich, glaube ich, schon erwähnt.
Taucht er auch in seinen eigenen Filmen auch immer selber persönlich auf, macht er auch öfter, aber ich weiß nicht, ob es in jedem Film ist.
Ich glaube in jedem, wenn nicht dann fast in jedem.
So.
Ja, also oft, ja. Oft.
Dann auch diese Burgerkette, die du erwähntest.
Big Kahuna Burger.
Ja. Yeah.
Big Kahuna Burger ist eine Fake-Burgerkette, gibt's nicht, aber die taucht immer wieder in Tarantino-Filmen auf. Also der wird hier in dem hier nur einmal ganz kurz erwähnt. So. Yeah. Also das, wenn man das nicht weiß, merkt man es gar nicht. Aber es, wenn man die Tarantino-Filme, sage ich mal, nacheinander guckt und dann fällt einem das schon auf. Yeah. Und
Aber interessant, auf jeden Fall finde ich nice.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar auch diese eine Zigarettenmarke. Ich glaube, das ist auch eine Tarantino-Erfindung, die da in dem Film war.
Das Bier, das Schein oder wie das hieß, das sah mir auch nicht so aus, als würde es das wirklich geben.
Wirkte erfunden, ne? Ja. Ich bin mir aber nicht sicher, aber das kann, also da sind ein paar Sachen.
Er arbeitet definitiv mit Easter Eggs.
Definitiv, ja.
Ja, Persönlichkeit, Quentin Tarantino.
Ich kenne ihn nicht persönlich.
Nicht?
Nee.
Bin ich jetzt schon ausgegangen
davon. Ja, Psychokiller kennen sich untereinander, ne?
Nee, aber...
Also, du hast ja vorhin angesprochen, schon angedeutet, das ist irgendwie eine Kontroverse, Tarantino, die Kontroverse so. Was ist die Kontroverse um Quentin Tarantino? Also zum einen, der Film ist produziert von den Weinstein-Brüdern, also Harvey Weinstein. Der hat so ziemlich alle Tarantino-Filme produziert, mitproduziert oder vertrieben, der Vertrieb, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die beiden dicke, also die sind wirklich, die sind enge Freunde gewesen. Ja, als dieser Weinstein-Skandal war, hat dann Tarantino erstmal tagelang nichts gesagt und dann hat er sich geäußert ein paar Tage später und gesagt, er wusste von einigen Fällen und das war ein Fehler und bla. Ist dann aber nie weiter richtig thematisiert worden, ist dann so ein bisschen unter den Teppich gefallen.
Weinstein waren diese MeToo-Skandale, oder?
Genau, MeToo-Skandal, der übrigens mit ins Rollen gebracht wurde von Rose McGowan, die in diesem Film ja auch mit drin ist.
Ach, interessant.
Sie hat gesagt, Weinstein hat sie vergewaltigt.
Aha.
Es ist sehr dubios.
Ja.
Es ist alles sehr dubios, weil dieses MeToo, wie das lief, das war ja auch irgendwie, ich finde das ganz dubios. Es hat alles ein Geschmäckle gehabt. Das hat was so diese Black Lives Matter
Kampagnenmäßig
so von der Elite, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ja. Andererseits natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Weinstein ein Monster ist und diese Sachen gemacht hat, sind, also ich gehe schon davon aus, weil wir wissen ja, Hollywood ist ein Sumpf.
Ein Drecksladen.
Genau, also das ist die Frage, was da wirklich gelaufen ist, ist sehr schwer nachvollziehbar. Aber Fakt ist, Tarantino hat ja dann auch zugegeben, er wusste von einigen Fällen. Ich gehe davon aus, er wusste viel mehr, als er zugibt.
Ich befürchte fast, dass da vielleicht auch noch viel mehr hinter den Kulissen stattfindet.
Tarantino steht ja auch auf der geleakten Epstein-Liste, dass er auf der Insel war.
Ja.
Also auch das, es ist nicht belegt, es ist kein, nicht 100%.
Ja.
Wir wissen es nicht, aber ich gehe davon leider, ich muss davon ausgehen, dass er ein furchtbarer Mensch ist.
Ja.
Ja, die Frage, die sich da stellt, ist halt, also ich verachte diese ganze Hollywood, ich verachte dieses Hollywood zutiefst. Ne?
Ja.
Gleichzeitig liebe ich Filme.
Ja.
Ich liebe auch Hollywood-Filme. Es ist ein unfassbarer Zwiespalt, vor allem als bewusster Mensch, der sich darüber im Klaren ist, was da abgeht. Und die Frage, die ich mir oft stelle, und das ist die Frage, die ich jetzt auch dir stellen will, ist,
ja.
Kann man, es ist ja bei Tarantino Spekulation, wir wissen es nicht.
Ja.
Gehen wir mal rein hypothetisch davon aus, ich will ihm nichts unterstellen, rein hypothetisch, er ist überführt, er ist wirklich Epstein-Ding, alles, er ist der Schlimmste der Schlimmen.
Ja.
Gehen wir mal davon aus. Darf man dann, wenn wir das heute wissen, morgen seine Filme noch anschauen und abfeiern?
Also in erster Linie würde ich sagen, das muss jedem selbst überlassen bleiben.
Sowieso, aber wie würdest du das handhaben?
Also ich muss sagen, man muss definitiv das Werk vom Künstler unterscheiden können.
Ja, bin ich bei dir.
Also auch wenn ich das zutiefst verachte,
ja,
wie er als Mensch ist oder was er getan hat, wenn er es denn
ja
getan hätte,
ja,
kann man ihm seine Kunst nicht absprechen. Das ist
ja
in anderen Fällen genauso, ob das in der Musikbranche ist.
Würdest du R. Kelly noch pumpen?
Ich habe R. Kelly nicht aktiv gepumpt.
Okay.
Also
ich fand den schon sehr geil, muss ich sagen.
Ja. War ein nicer Sänger auf jeden Fall.
Aber es ist halt schon so, bei einem Sänger, der singt dann über irgendwelche Bitches und du weißt eigentlich, was er singt so normale Sachen, aber
ja,
du weißt, was er eigentlich meint, ist, ich pisse ihr ins Maul.
Ja.
So wie er es macht, so wie sein Ding ist so.
Das Ding ist das, ich
gegen ihren Willen.
Ja, aber man muss halt dann auch beim Anhören auch da die Trennung machen. Also man
ist
muss,
aber schon härter. Das finde ich härter. Bei einem Musiker finde ich es härter als bei einem.
Ja, okay, gerade in dem speziellen Fall, dann auch mit diesen Texten und so,
ja,
gebe ich dir recht. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal reinziehen könnte. So, aber
auch Jay-Z zum Beispiel, ne?
Bei einem Künstler, keine Ahnung, bei einem Maler zum Beispiel,
ja,
fällt es einem ja leichter.
Du hast recht, ja.
Wenn du ein Bild von jemandem anschaust und weißt, was er für ein Typ ist, hat es nicht so diesen,
ich verstehe,
diese Wirkung.
Ich verstehe, was du meinst. Also grundsätzlich bin ich zu 100% bei dir, Werk vom Künstler unterscheiden.
Ja.
Ich war auch noch nie so dieser Typ, ich habe immer Filme geliebt, ich habe immer Filme geguckt. Ich mag auch bekannte Schauspieler, ich mag das dann, wenn, ne, so
ja
coole Schauspieler in coolen Rollen und Ding. Aber ich habe nie diesem Star-Kult gefrönt,
ja,
so dieses gottlose Stars anhimmeln. So.
Ja, so dieses Idol.
Furchtbar. War ich nie,
ja,
auch als Kind war ich schon nicht so. Also klar, Van Damme ist was anderes.
Wir wissen, Bruder, Van Damme ist Ausnahme bei dir.
So, aber nee, also auch jetzt Real Talk, auch
ja,
Van Damme, ich kann das abfeiern, aber ich konnte das schon immer trennen. Ich würde niemals, wenn Van Damme sagt, ich soll jetzt Partei X wählen, würde ich Partei
ja
X wählen, weil Van Damme das gesagt hat.
Ja, so dieses extreme Abkulten. Ne?
Das ist
nicht,
war ich noch nie so, nee, und das fühle ich auch nicht.
Ja.
Und deswegen kann ich, glaube ich, durchaus das Werk vom Künstler auch für mich gut trennen.
Deswegen sage ich ja, das sollte jeder für sich selber entscheiden.
Hm.
Weil manche sind vielleicht emotional auch gar nicht dazu in der Lage, das zu können.
Das kann durchaus sein, ja. Wir haben ja keine Emotionen.
So.
Das ist halt der Vorteil als alter weißer Mann.
Wir hören anders.
Sowieso toxisch.
Wir sprechen anders.
Wir sind anders.
Genau.
Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu sagen?
Nö.
Gut. Peace.
Ciao.